Herzlich willkommen. Ich sehe, die Kirche ist strategisch besetzt. Bis in den letzten Winkel irgendwo. Das ist wirklich ganz enorm. Ist der erste Sonntag in der Passionszeit und dieser Name Invocavit, lateinisch-deutsch, er ruft an eigentlich, ist dieser Name für diesen Sonntag und im Psalm 91, 15 heißt es noch insgesamt, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Zuallererst aber ein paar Ansagen. Nächsten Sonntag wieder herzlich willkommen. Die Stunde hält Schwester Anne Rentschler. Hinweisen möchte ich auch mal auf das Zeit mit Gott Heft für das zweite Quartal ist es erschienen und Sie können das Geld einfach dafür in die Opferbüchse werfen. An dieser Stelle auch mal einen herzlichen Dank für alle Ihre Gaben, die Sie immer wieder geben. Nun, der Wochenspruch, also praktisch das Leitwort für diese Woche, ist aus dem ersten Johannesbrief. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. In unseren Tagen haben wir viel vor Augen, was Zerstörung ist. Und hinter dem steckt auch immer wieder der Widersacher des lebendigen Gottes. Satan will nie das Leben der Menschen. Er verbreitet immer Tod und Leid, aber der Herr ist und bleibt Herr der Geschichte und auch dieser Welt. Aus dem Jahr 1963 stammt das Lied des Niederländers Jan Noter, eine Bitte um Frieden. Und weil das eine bekannte Melodie ist, nämlich auf die Melodie »Befiehl du deine Wege«, können wir das auch gemeinsam singen. Ich weiß noch auf einen Fehler hin in der ersten Strophe, also es lag an mir, habe ich falsch abgeschrieben. In der ersten Strophe, gib Frieden, Herr, gib Frieden. Die zweite Zeile, Recht wird durch Macht entschieden. Wer lügt, heißt es, liegt oben, nicht lieb oben. Also, dann wissen Sie, dass Sie nicht stolpern über diesen komischen Satz. Und nach dem Lied wird Schwester Renate mit uns beten.
Herr Jesus, du weißt, wie wir das gerade von Herzen gesungen und gebetet haben. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Und du siehst das Leid in der Ukraine. Du siehst das Leid auch in Russland. Und wir bitten dich, Herr, dass du dich dieser Situation erbarmst, dass du schenkst, dass dieser Krieg bald wieder ein Ende findet. Bitte kümmere du dich um all die Menschen, die jetzt in tiefer Not sind, die in großer Angst leben, die verwundet, verletzt sind und die Menschen verloren haben. Komm du mit deiner Hilfe da hinein und tröste besonders auch deine Kinder. Lass sie es spüren, dass du da bist. Lass sie es erleben, dass du der bist, der sein Wort hält und alle Tag und Stunde bei ihnen sein möchtest. Und wir danken dir auch immer wieder dafür, dass wir noch im Frieden leben dürfen. Wir merken jetzt erst neu, was für ein großes Geschenk das ist. Hab von Herzen Dank dafür. Aber noch größer ist der Friede, den du geben willst für unser Herz. Und du weißt, was unseren Frieden im Herzen immer wieder stören will. Wir dürfen es dir bringen und dich bitten, sei du auch unser Friedefürst. Und lass uns deine Stimme hören. Wir danken dir für dein Wort, das wir auch jetzt wieder hören dürfen und dass du hier in unserer Mitte bist. Segne du das Reden und segne unser Hören und lass es in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen. Danke, Herr Jesus. Amen.
Immer wieder freue ich mich über die diesjährige Jahreslosung aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 6. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn jetzt auch schon 2 Monate vergangen sind, sich nochmal wieder daran zu erinnern. Und als erste Abweisung, wer kennt das eigentlich nicht? Also ich kenne niemanden, der das noch nie in irgendeiner Weise erlebt hat, dass er abgewiesen wurde. Ich habe mich schon erinnert an die vielen Jahre zurück, wenn wir als Kinder gespielt haben. Da sind dann oft zwei Gruppen, und die man wählen muss, die gegeneinander spielen. Und da ist so einer oder eine, die ist unsportlich, zu ungeschickt, scheinbar unfähig oder was auch immer. So ein Kind steht bis zum Letzten da und wird notgedrungen dem letzten Schlusswähler zugeschlagen. Abweisung durchzieht das ganze Leben. Manchmal sehr deutlich, manchmal so mehr hintergründig verborgen. Da gehört vielleicht einer zu einem größeren Familienclan, zu einer christlichen Gemeinde oder ist ein Mitglied in einem Verein. Und dann stellt man fest, Mann, was da so manche aus unserer Gruppe alles unternehmen. Mich hat niemand informiert, geschweige denn gefragt, ob ich mitmache. Bin ich nicht gewollt? Bin ich abgewiesen? Leider gibt es das ja auch, dass eine Mutter, dass ein Vater das eigene Kind ablehnt. Und wir wissen, was für katastrophale Folgen das haben kann. Und unsere Zeit der Pandemie hat es mit sich gebracht, dass sogar geliebte Personen einsam, isoliert starben, weil ihre Angehörigen an der Tür abgewiesen wurden. Und dann habe ich mich gewundert heute Morgen und dachte, ja, das muss ich doch auch noch mal erwähnen, da in Zeit mit Gott, da kam auch noch ein Aspekt, der das so im Hintergrund hat, den Frieden suchen und dabei Ablehnung erfahren, abgelehnt werden, das kann sehr belasten. Und gestern noch heute kommen ja da aber auch Wegweisungen, wie man damit umgehen kann. Auf diesem Hintergrund, und jeder von uns könnte jetzt sicherlich seine persönliche Geschichte erzählen, auf diesem Hintergrund kommt diese Zusage von Jesus besonders zum Leuchten. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Vertrauter als das Wort abweisen ist für viele von uns dieses Wort, den werde ich nicht hinausstoßen, das nach dem griechischen Urtext auch die genauere Übersetzung ist. Doch beide Möglichkeiten sind ein ermutigendes Zeugnis. Und heute betrachten wir einige Begebenheiten, wo diese Worte von Jesus zum Tragen kommen in seinem eigenen Leben. Allerdings zuerst möchte ich Ihnen von einem Erlebnis erzählen, was uns der Pfarrer Wilhelm Busch, 1966 gestorben, aus seiner Kinderzeit aufgeschrieben hat. Ich erzähle und zitiere. Als 12-jähriger Gymnasiast hatte er sich in ein totales Lügennetz verstrickt mit Heftfälschungen, Unterschriftsfälschungen, um seine Faulheit und die daraus wachsenden schlechten Noten zu vertuschen. Alles flog dann auf, als der Vater vom Klassenlehrer in einem Brief um eine Aussprache gebeten wurde. Ich zitiere jetzt aus dem Bericht. Komm, sagte mein Vater, erzähl mir, was denn da los ist. Aus meinem Herzen brach es heraus, all dies ganze Geknäuel von Schwindeln und Betrug und Lüge und Faulheit. Ich war selber entsetzt. Endlich war ich fertig. Mein Vater war ganz in sich zusammengesunken. Übrigens, Pfarrer Dr. Wilhelm Busch, Pfarrer in Frankfurt, der Sohn Wilhelm Busch mit seinen Geschwistern ist dort in Frankfurt aufgewachsen. Also dieser Vater war total zerknirscht. Dann richtete er sich auf und sagte aus tiefster Seele: Du wirst ein Nagel an meinem Sarg werden. Nun geh. Der 12-Jährige zog sich in sein Zimmer zurück. Niemand holte ihn zum Abendessen. Er war verzweifelt. Es war schon tief in der Nacht, als er hörte, dass sein Vater die Treppe zu ihm in den zweiten Stock heraufkam. Folgte jetzt die große Abrechnung, würde der Vater ihm aus dem Haus werfen? Ich zitiere: Die Tür öffnete sich und der Vater fragte leise: Schläfst du schon? Mir stieg ein unbändiges Schluchzen hoch. Da kam er auf mein Bett zu. Unendlich zart legte er mir die Hand auf den Kopf und sagte: Nun bist du froh, dass alles im Licht ist, mein lieber Sohn. Ich spürte, wie er sich herabbeugte und mir einen Kuss gab. Dann ging er. Ich lag allein im Dunkel. Selten habe ich eine solche unendliche Seligkeit gefühlt. Kein Rauswurf, sondern Vergebung. Annahme. Nun würde alles neu werden. Soweit einmal diese Erzählung. Wenn schon ein irdischer Vater so handelt, wie viel mehr stößt uns Jesus Christus nicht von sich weg? Welch Schuld ihm auch entgegenschreit, so hatte ich Jochen Klepper mal zitiert, welch Schuld ihm auch entgegenschreit, Jesus weist uns nicht ab. Er fängt gerne mit uns neu an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ist Kommen eigentlich leicht oder schwer? Das ist der zweite Gedanke. Wie oft haben wir schon für Kleinkinder, die sich gerade im Laufen lernen üben, die Arme ausgebreitet und gerufen: Komm in meine Arme. Und wenn keine Ängste, sondern Liebe zwischen Kind und Erwachsenen herrschen, jauchzt das Kind oft laut auf, tappt strahlend los, lässt sich auffangen, in die Höhe wirbeln und drücken, und das alles am liebsten mit viel Wiederholung. Wenn Jesus sagt, komm, dann steckt dahinter seine vollkommene Liebe. Er sagt ja sogar, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, da haben wir richtig gehört. Er sagt nicht, kommt alle, die ihr heute so gut und anständig wart, treu eure Pflicht erfüllt habt, fürsorglich nach der Tante geschaut, nicht geschimpft habt, als der Nachbar euch dummes Zeug am Kopf warf und so weiter. Vielleicht waren wir all das nicht, was ich eben aufgezählt habe, aber gerade darum belastet durch alle Versäumnisse auch. Aber kommt her zu mir alle, die ihr auch damit belastet seid, auch mit euren Versäumnissen. Und dann sagt Jesus so: Nicht werdet wie die Kinder. Denn Kinder flüchten sich gerne mit ihrem Kummer, mit Angst und Versagen in die tröstenden Arme einer liebevollen Bezugsperson. Sie kommen aber auch, um uns frohe Erlebnisse mitzuteilen, um ihren Alltag einfach auch mit uns zu teilen. Auch wenn wir Jesus nicht mit den leiblichen Augen sehen, wir kommen, indem wir zu ihm reden und sein Wort lesen. Und er wird auf seine Weise uns innerlich bergen, durch sein Wort trösten und ermutigen. Man muss das einfach ausprobieren. Wir fragten uns, ja, kommen leicht oder schwer? Einmal hatte Jesus auf die Fernbitte hin um Erbarmen 10 aussatzkranke Männer aufgefordert, sich bei der zuständigen Gesundheitsbehörde, das waren damals die Priester, ihre Heilung bestätigen zu lassen. Die Aussätzigen machten sich im Vertrauen auf die Worte von Jesus auf den weiten Weg, vermutlich doch nach Jerusalem, wo die Priester waren, und erlebten erst beim Wandern, dass sie vom Aussatz geheilt waren. Wir erfahren ja gar nicht, wie lange sie schon unterwegs waren, bis sie merkten, da ist gar kein Aussatz mehr da. Aber das wissen wir, dass daraufhin einer auf dem Absatz kehrt machte, um Jesus zu finden, um ihm wieder neu zu begegnen, um ihm zu danken. Und das klappte. Hatte er schon auf dem Rückweg Gott laut gelobt, fiel er nun vor Jesus nieder und dankte ihm. Es schwingt eine leise Trauer in den Worten von Jesus, als er fragt, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die 9? Dem Geheilten aber sprach er zu, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Dieser Samaritaner war nicht nur körperlich rein geworden, sondern in diesem Kommen zu Jesus, in dem Dank, in der Anbetung, in diesem Glauben an diesen Jesus Christus, hat er etwas Neues empfangen, Leben für Zeit und Ewigkeit. Undankbare Kerle, denken wir schnell im Blick auf die anderen 9. Aber ich dachte, versäume nicht ich? Versäumen wir nicht oftmals dieses dankbare Kommen zu Jesus? Ist das wirklich so selbstverständlich? Ja, schnell ein Danke, Jesus. Danke, dass du mir da aus der Patsche geholfen hast. Und dann geht das Leben oft schnell weiter, ohne dass eine erlebte Hilfe, eine erlebte Heilung oder was auch immer uns zur vertieften Gemeinschaft mit Jesus gebracht hätte. Und dass das Kommen auf Jesus auf einmal gar nicht so selbstverständlich, fast schwer. Welche Hoffnung auf gesundes, vom Schmerz befreites Leben, auf Begegnung mit geliebten Menschen, darauf versäumt es in vollen Zügen nachzuholen, das Leben zu genießen. Das alles mag diese 9 Männer so erfüllt haben. Da war das Zurückkommen, dieses Kommen zu Jesus irgendwie nicht dran. Sie hatten auf einmal keine Zeit mehr dafür. Empfanden das vielleicht auch als vergeudete Zeit. Was versäumen wir, wenn wir nicht mit unserem täglichen Dank zu Jesus kommen? Nicht mit irgendwelchen abgedroschenen Worthülsen oder Formulierungen, sondern wirklich mit diesem ganz persönlichen Herzensdank. Sollte ich meinem Gott nicht singen? Sollte ich ihm nicht dankbar sein? So sagt es Paul Gerhardt. Und wir wollen aus diesem Lied singen. Sie finden das ja auf dem Liedblatt. Kommen leicht oder schwer, im nächsten Bibeltext klingt dies auch an. Vor allem aber erkennen wir, Jesus stößt den nicht aus, der seine besten Lebensjahre verschleudert und vergeudet hat. Jesus war auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Immer wieder gesellten sich Menschen zu ihm. Er sprach zu ihnen in ihren Synagogen und im Freien. Wie Mücken vom Licht angezogen werden, so wurden die Leute von Jesus angezogen. Erstaunlicherweise besonders die, die wussten, dass zwischen ihnen und Gott nicht alles zum Besten stand. Und wir lesen da in Lukas 15 das, was uns alle so vertraut ist. Zu Jesus kamen allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Ja, das gefiel aber längst nicht allen. Und so geht es weiter. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und daraufhin erzählte Jesus eine Geschichte, um allen ganz klar zu machen, dass er und sein Vater im Himmel niemanden abweist, der zu ihm kommt. Er schilderte den Sohn dieses Gutsbesitzers, der mit seinem vergeudeten und verschleuderten Leben heimkehrt und eine offene Tür im Vaterhaus findet. Eins hatte er frech frühzeitig vom Vater sein Erbe eingefordert, Land und Vieh in klingende Münze umgesetzt und sich buchstäblich vom Acker gemacht in die vermeintliche große Freiheit. Der Vater hatte geschwiegen, die Haustüre nicht krachend zugeschlagen, kein Schimpfwort gebrüllt, den Sohn nicht verflucht. Er ließ ihn ziehen, gab ihn frei, aber er gab ihn nicht auf. Was sich für den jungen Mann als ein großartiges, freies Leben, dank eben des reichen Erbes, gestaltete, fiel irgendwann in ein Nichts zusammen. Durch äußere Umstände, Börsenkrach, Klimakatastrophe, Hitzewelle, Ernteausfall, Hungersnot, was auch immer. Ohne Moneten, ohne Zukunftsperspektive, dem Verhungern nahe, schlich sich die Erkenntnis über seine vergeudeten und verspielten Lebensjahre als handfeste, nicht wieder gut zu machende Schuld in Herz und Verstand. Aber es tauchte auch die Erinnerung an das Zuhause, an den Vater auf. Und da sagte sich dieser Mann: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Nichts blieb in Gedanken hängen, in guten Absichten, sondern er kam wirklich. Welch ein Schritt! Denn mit nichts, aber auch gar nichts, konnte er beim Vater punkten. Das ganze gute Erbe verschleudert, selbst ein Nichts und Niemand geworden. Und dann dies Wunder. Er erfuhr keine Abweisung, kein Ausstoßen aus der Familie, sondern die offenen Arme und den Jubel des Vaters: Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Von den beiden Theologen und Liederdichtern aus dem Osten, Theo Lehmann und Jörg Swoboda, stammen Liedverse, und ich nehme einen aus diesem Lied und den Refrain: Darf ich mit meiner Vergangenheit, darf ich mit meiner vertanen Zeit, darf ich denn so, wie ich bin, zu dir? Ich stehe mit der Last meines Lebens hier. Jesus, ich nehme dich jetzt beim Wort. Auch mich schickst du nicht wieder fort. Auch mir vergibst du meine Schuld. Du nimmst mich an. Ich glaub daran. Ich kenne die Melodie nicht dazu, aber wir alle kennen auch dieses schöne Lied: Jesus nimmt die Sünder an. Und da stehen zwei Strophen auch noch auf dem Liedblatt. Das können wir singen. Und auch das gibt es in einem Geschehen eigentlich zu erleben: abgewiesen und doch auch angenommen. Jesus war mit seinen Jüngern in einem wichtigen Gespräch. Es ging um die Ehe, auch um Ehescheidung, wann darf man das, wann nicht. Und plötzlich nach diesen schwergewichtigen Lebensthemen störendes Fußgetrippel und Kindergebrabbel Da kamen sie. Wir wissen gar nicht, waren es Mütter oder Großmütter, Väter oder Großväter. Oder? Auf jeden Fall waren es Leute, denen ihre Kinder lieb und wert waren. Und sie wollten ihnen das Beste geben. Jesus sollte ihnen seine Hände auflegen, für sie beten, sie segnen. Blitzschnell bildeten die Jünger von Jesus eine Schutzwand um ihn. Sie wurden auch etwas ärgerlich über die Störung. Tut doch die Kinder weg. Jesus ist doch nichts für Kinder. Wir haben gewichtigere Dinge zu besprechen. Die Jesus-Jünger wiesen die Leute mit ihren Kindern glatt weg ab. Sie traten wie gute Sortierer auf, die entscheiden, wer zu Jesus darf und wer nicht. Und sie vergaßen das Wesentliche, nämlich, dass der Glaube an Jesus nicht einfach eine Kopfsache ist, ein religiöses Denksystem. Der Glaube ist in erster Linie eine Vertrauens- und Liebesbeziehung zu einer Person. Es ist gut, wenn man über den Glauben nachdenken kann. Es ist gut, wenn mein Wille mit den Wegweisungen von Jesus in Übereinstimmung kommt. Aber der Ausgangspunkt dafür ist immer, dass ich mich dieser Person, nämlich Jesus Christus, ganz anvertraut habe, aus Liebe. Glaube ohne Liebe wird zu einer trockenen Dogmatik oder zum Fanatismus. Und beides ist eine Verzerrung. Großes Vertrauen und Liebe sind Merkmale, bei denen uns Kinder überlegen sein können. Ich erinnere mich noch gut an eine Jugendfreizeit. Mein Co-Pilot in der Leitung war ein Pfarrer, dessen kleine Kinder und Frau mit von der Partie waren. Gleichzeitig zu der Freizeit lief gerade die Sommerolympiade. Unser Leiter war keineswegs unsportlich, aber auch keine Sportskanone. Seine Söhne, klein noch, meinten im Brustton der Überzeugung, ich höre das noch in meinem Ohr, Papa, wenn du nicht hier auf der Freizeit sein müsstest, dann wärst du auch bei der Olympiade. Als Sportler natürlich. Ja, was Kinder doch alles ihren Eltern zutrauen. Und dies ist es, was Jesus hervorhebt. Kinder trauen ihren Eltern auch Unmögliches zu. Wie steht es mit dem Vertrauen zum lebendigen Gott, dem im Gegensatz zu Eltern tatsächlich alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde? Jesus griff damals in das Geschehen ein, wies die Leute nicht ab und ließ alle ihre Kinder zu sich kommen, herzte sie, betete für sie, segnete sie. Man muss ja lächeln. Die Jünger meinten, Jesus, das ist nichts für Kinder. Heute sagen viele, Jesus, das ist nur was für Kinder. Und wer so redet, drückt doch damit aus, das ist etwas für Beschränkte, Jesus und der Glaube. Für beschränkte Schwache, für solche, die noch nicht richtig denken können, für Unmündige. Und da gibt es sogar so markige Sprüche wie, das Kind glaubt, der Mann denkt. Wir aber freuen uns, Sie und ich alle, wirklich alle dürfen zu Jesus kommen. Und auch da musste ich wieder an dieses Prochristlied denken, also aus einer dieser Prochrist-Evangelisationen. Manfred Siebald hat den Text gemacht. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Und nun gibt es noch eine ganze Reihe, und ich habe eigentlich noch eine ganze Reihe im Petto gehabt und gelesen und geschrieben von solchen Erlebnissen, wie Jesus Menschen annimmt. Ich weise nur kurz darauf hin, vielleicht interessiert Sie das und lesen Sie es selber nochmal nach. Und ich gehe aber nicht weiter darauf ein. Diese syrophönizische Frau, also da aus der Gegend von Tyrus, wo Jesus sich zurückgezogen hatte, inkognito sein wollte. Und dann war es doch bekannt und diese Frau schreit hinter ihm her. Sehr laut. Und Jesus hört nicht, will nicht hören, sagt nichts. Schließlich wird es den Jüngern zu dumm und sagt, Jesus, tu doch endlich was. Das Geschrei wird ja immer schlimmer. Wir wollten doch hier etwas verborgen sein. Aber Jesus geht auch nicht auf seine Jünger ein, sagt nur, nein, ich bin nur zu den Menschen aus Israel gesandt. Das war ja eine heidnische Frau. Aber diese Frau war näher gekommen, so nah, dass sie vor Jesus niederfiel, ja. Und dann wieder sagte, Herr, hilf mir. Und dann, ja, für ihre Tochter betet, die wirklich von Dämonen geplagt ist. Und sie wissen, wo ist dann das Wort? Wer zu mir kommt, den weiß ich nicht ab. Da kommt ja eine seltsame Äußerung von Jesus. Wir würden doch sagen, eine Abwesung. Nein, er braucht ein Bild aus der häuslichen Tischgemeinschaft. Da sitzen die Kinder am Tisch. Natürlich, die sind Kinder des Hauses, die kriegen was zu essen. Die werden versorgt. Und die Hunde, die gehören nicht zur Tischgemeinschaft. Und diese Frau kapiert irgendwie, sie kennt das. Sie sagt, ja, Herr, und doch essen die Hündchen, ist diese kleine Form. Und doch essen die Hündchen von dem Brosamen, die von dieser Tischgemeinschaft abfallen. Und ich gehe eben noch kurz darauf ein, weil es immer wieder eine Frage ist, ja, warum ist Jesus denn vorher so abweisend? Dann, nachdem diese Frau ihm so geantwortet hat, sagte er ja zu, dein Glaube ist wirklich groß, dein Vertrauen, geh hin, deine Tochter ist geheilt. Aber zu dieser Frage, warum macht es Jesus so? Ist das nicht ein Widerspruch zu seinem Wort? Es beweist eigentlich eine ganz große Demut, die Jesus hat. Sein Auftrag vom Vater war wirklich an die verlorenen Schafe Israels, an die Menschen von Israel. Und Jesus lässt nicht zu, dass irgendetwas den ersten Platz einnimmt, außer dem Willen des Vaters. Der Wille des Vaters ist immer Nummer eins und nicht die Not. Das ist doch eine ungeheure Demut, sich erst unter den Vater zu stellen und zu warten, ist es der Weg, der Auftrag des Vaters, den er über den eigenen Auftrag hinweg geht. Und den Jüngern ist zugesagt, sie werden Größeres vollbringen als er. Und den Jüngern ist es zugesagt, nach Kreuz und Auferstehung, jetzt geht hin und verkündigt das aller Welt, jedem Volk, jeder Rasse. Auch da diese Demut Jesu, wird er bis zum Ende durchhalten? Wird er bis zum Ende wirklich diesen Weg ans Kreuz gehen? Das Leiden und das Auferstehen erleben, nämlich die einzige Grundlage, dass eben dann auch an alle Völker diese Verkündigung geht. An allen Völkern dieses Heil gesagt werden muss. Da auch eben diese Frau abgewiesen, doch angenommen zu sein. Aber ich möchte noch auf ein letztes eingehen. Wie gesagt, es gibt noch eine ganze Reihe Geschichten, die Sie vielleicht selber gerne suchen. Ich denke, das Geschehen auf Golgatha ist die ergreifendste Bestätigung für die Zusage von Jesus: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht herausstoßen. Ich lese danach Lukas, Sie haben ja immer die Stellen auch auf dem Liedblatt stehen, dann können Sie es zu Hause nachlesen. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie Jesus dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Diese zwei Übeltäter, eigentlich gehörte ja noch der dritte, der Barabbas, dazu. Also sie waren Terroristen in ihrer Zeit. Und aus politischen Gründen hatten sie sich in ihrem Fanatismus nicht gescheut, auch Menschen zu töten. Und nun stand dem einen sein verwirktes und von Schuld beladenes Leben vor Augen. Das weltliche Gericht hatte das Todesurteil gefällt und vollzogen. Würde der lebendige Gott ihn dem ewigen Verderben ausliefern? Er hatte doch gar keine Möglichkeit mehr, auch nur das Geringste wieder gut zu machen. Aber da war dieser gekreuzigte Jesus neben ihm. Sicherlich kein Unbekannter für ihn. Und er hörte dieses Gebet von ihm: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Sterbende griff nach dieser Rettung, richtete seine Bitte an diesen Jesus am Kreuz: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus löste an diesem bittenden Sterbenden sein Versprechen ein: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ausgestoßen aus der menschlichen Gemeinschaft, ausgestoßen aus dem irdischen Leben und doch durch den auch für ihn sterbenden Jesus aufgenommen in die ewige Gottesgemeinschaft. Kein Ausgestoßener in der Ewigkeit. Paradies ist da, wo Jesus ist, sagt Hermann Betzel ganz kurz und lapidar. Und mir ist mal wieder ein Lied angefallen, was wir in Jugendkreisen gesungen haben, bestimmt schon viele Jahrzehnte her. Ich weiß nicht, ob es einer von Ihnen auch früher gesungen hat. Alles hat er mir erlassen. Alles, kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Halleluja, Jesus hat mich so geliebt, dass er alles mir erlassen. Alles, kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Und darum ist die Tür zum Paradies offen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, für deine unverbrüchliche Zusage. Lehre uns immer aus jeder Lage heraus, ob mit frohen Erlebnissen, ob mit Kummer und Leid, ob aus Versagen und Schuld heraus zu dir zu kommen. Tag und Nachtzeiten spielen bei dir keine Rolle. In deiner Liebe weist du uns nicht ab. In deiner Gnade nimmst du uns an und erneuerst uns durch deinen Geist. Lass uns dein Sein und Bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass uns nichts treiben, halt uns bei deiner Lehr. Herr, lass uns nur nicht wanken, gib uns Beständigkeit. Dafür wollen wir dir danken in alle Ewigkeit. Amen. Wir singen noch das uns vertraute und bekannte Lied, Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Noch einen gesegneten Sonntag und eine Woche mit Jesus unter seinem Wort. Auf Wiedersehen.